Dann hören wir als Schriftlesung für den heutigen Sonntag ein mahnendes Wort, das unmittelbar aber auch mit unserem Himmelfahrtsthema zu tun hat. Hesekiel 22, die Verse 23 folgende. Hesekiel 22, die Verse 23 folgende. Und das Wort des Herrn erging an mich, nämlich an den Propheten Hesekiel, folgendermaßen: Menschensohn, sprich zu ihm. Das ist in diesem Fall das abgefallene Restvolk der zwei Stämme, Südstämme Israels. Sprich zu ihm, du bist ein Land, das nicht gereinigt worden ist, das keinen Regenguss empfangen hat am Tag des Zorns. Seine Propheten haben sich in ihm miteinander verschworen. Eine ganz hochdramatische Aussage. Seine Propheten, das sind ja eigentlich die, die im Namen Gottes das Volk auf dem rechten Weg führen und leiten sollten. Aber sie haben sich miteinander verschworen, gleich einem brüllenden Löwen, der den Raub zerreißt, verschlingen sie Seelen, reißen Reichtum und Gut an sich und machen viele Witwen darin. Seine Priester, wieder die, die eigentlich im Auftrag Gottes das Volk auf guten Wegen führen, leiten und bewahren sollten, tun meinem Gesetz Gewalt an und entweihen meine Heiligtümer. Sie machen keinen Unterschied zwischen dem Heiligen und dem Unheiligen und lehren nicht zu unterscheiden zwischen dem Unreinen und dem Reinen. Sie verbergen ihre Augen vor meinen Sabbaten und ich werde entheiligt in ihrer Mitte. Seine Fürsten, die darin wohnen, sind wie Wölfe, die den Raub zerreißen. Sie vergießen Blut, verderben Seelen, nur um unrechtmäßigen Gewinn zu machen. Und seine Propheten streichen ihnen mit Tünche darüber. Wieder diejenigen, die eigentlich Boten, Gesandte Gottes sein sollten, die Propheten, streichen über das Blutvergießen der Mächtigen, der Herrschenden, die fromme Tünche drüber. Sie schauen Trug und Wahrsagen ihnen Lügen und sagen, so spricht Gott der Herr, während Gott doch gar nicht geredet hat. Das Volk des Landes ist gewalttätig und begeht Raub. Es unterdrückt die Armen und Bedürftigen und den Fremdling misshandelt es gegen alles Recht. Und ich suchte unter ihnen einen Mann, der die Mauer zumauern und vor mir in den Riss treten könnte für das Land, damit ich es nicht zugrunde richte. Aber ich fand keinen. Da schüttete ich meinen Zorn über sie aus, rieb sie auf im Feuer meines Grimmes und brachte ihren Wandel auf ihren Kopf, spricht Gott, der Herr. Wir beten. Ja, lieber himmlischer Gott und Vater, wir hören die Macht deines Wortes. Du mahnst uns und wir sehen, wie brandaktuell das, was wir gerade als Schriftlesung gehört haben, nicht nur damals, vor gut 2.500 Jahren, für den abgefallenen Rest deines auserwählten Volkes war und gilt und galt, sondern wie brandaktuell diese Worte in unsere Zeit hineinreden, sowohl im Blick auf die Mächtigen, die Unrecht und Willkür herrschenden dieser Tage, wie auch im Blick auf die sogenannten Propheten und Priester, die deine Boten sein sollten, die sich Kirchenleute, Pfarrer, Pastoren, Bischöfe, was auch immer nennen, und die fromme Tünche drüber streichen über die ungeheuren Ereignisse, die sich ergeben, über das ungeheure Böse, das über unser Volk, über die Menschen weltweit gebracht wird. Und du mahnst, dass die Menschen doch umkehren, dass doch ein paar da sind, die eintreten, die das Unrecht benennen und die vor dich treten, um dich, um Gnade, um Erbarmen zu bitten, die das Volk zur Umkehr mahnen. Und wir wollen anhalten am Gebet und dass du auch dieses Wort heute deiner, der Verkündigung, dein Wort gebrauchst, dass es doch in diesem Sinne auf fruchtbaren Boden fällt, Menschenherzen trifft, anrührt, aus dem Schlaf weckt, auch aus dem Trug und Lug, aus dem Gieren nach ungerechtem Reichtum. Wie viele machen sich in diesen Tagen am Bösen die Taschen voll und viele wissen es. Herr, wir können nur sagen, erbarme dich und richte nun dein Wort in Vollmacht an einen jeden von uns. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Predigtext zur Himmelfahrt Lukas 24, die Verse 50 bis 53, die letzten vier Verse im Lukasevangelium. Lukas 24, 50 bis 53, er, nämlich der auferstandene Herr Jesus, führte sie, die Jünger, das waren jetzt noch 11, der Judas Ischariot war ja nicht mehr dabei, aber hinaus bis in die Nähe von Bethanien und hob seine Hände auf und segnete sie. Und es geschah, indem er sie segnete, schied er von ihnen und wurde aufgehoben in den Himmel. Und sie warfen sich anbetend vor ihm nieder und kehrten nach Jerusalem zurück mit großer Freude. Und sie waren alle Zeit im Tempel und priesen und lobten Gott. Amen. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste und liebe Mitmenschen überall, wo unsere deutsche Sprache verstanden wird. Ist das nicht eine merkwürdige Situation? Jesus verlässt seine Jünger. Und was tun die? Die gehen zurück nach Jerusalem und freuen sich. Wir haben gelesen, sie waren alle Zeit im Tempel und priesen Gott. Wie kann es zu dieser Freude kommen, wo sie jetzt doch ohne Jesus weiterleben müssen? Seit Ostern hatte Jesus sie ja noch mal ganz neu unterwiesen. Wir sehen es etwa an der Geschichte mit Jesus und seiner Begegnung mit den Jüngern von Emmaus. In den 3 Jahren zuvor hatten sie ja ganz vieles von dem gar nicht begriffen, was Jesus gesagt und getan hat. Erst später von Karfreitag und Ostern her, im Rückblick und in der Erklärung des auferstandenen Herrn, wurde ihnen nach und nach alles klar. Aber weil ihnen jetzt alles klar geworden ist, deshalb sind sie nach der Himmelfahrt Jesu nicht traurig, sondern erwartungsvoll. Denn sie warten auf den Heiligen Geist und wissen, wir leben unter dem Segen Jesu. Und deshalb auch das Thema unserer heutigen Predigt, Leben unter dem Segen Jesu. Wer darf unter dem Segen Jesu leben? Jeder, der zu ihm gehört. Jeder, der ihm vertraut und ihm gehorcht, der tut, was er sagt. Weil wir in der Marschrichtung von Himmelfahrt unterwegs sind. Und die Marschrichtung von Himmelfahrt ist der Weg nach oben zum Vater. Nun hat aber schon vor mehr als 150 Jahren wohl ein Mann festgestellt, wir leben in einer gefährlichen und verführerischen Zeit. Denn viele, die den Christennamen führen, die sich Christen nennen, haben das Bekenntnis der Christenheit aufgegeben, haben Christus, den Sohn Gottes, verleugnet und sich dagegen zur Menschenvergötterung gewendet. Diese Worte stammen von einem schwäbischen Dorfpfarrer aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. Er sagte sie in einer Predigt zu unserem Bibelwort. Wir kommen damit zum ersten Punkt der heutigen Predigt, der Auftrag von Himmelfahrt. Die Worte dieses schwäbischen Dorfpfarrers sind heute noch aktueller als damals. Gerade das Himmelfahrtsfest macht besonders deutlich, dass heute weite Teile der sogenannten Christenheit leider nicht mehr die Marschrichtung von Himmelfahrt mit der Richtung nach oben zum Vater haben. Denn an Himmelfahrt vollzieht Jesus die äußere Trennung von der Welt. Er bestätigt damit, was er schon Pilatus gesagt hatte, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Jesus verlässt diese Welt und er geht in sein Reich zu Rechten des Vaters. Von dort tritt er die Weltherrschaft an. Aber ebenso, dass er inmitten dieser äußeren politischen weltlichen Reiche sein geistliches Reich baut. Aber es sind 2 grundverschiedene Größen. Jesus tritt nicht in Konkurrenz zu den irdischen Machthabern dieser Welt, denn er ist ein geistlicher Machthaber. Dass die politische und die geistliche Dimension seines Reiches zusammenfallen, das beginnt erst mit dem tausendjährigen Reich. Bis dahin sind beide Reiche strikt getrennt und zu unterscheiden, auch wenn es natürlich Wechselwirkungen gibt. Himmelfahrt ist das Fest im sogenannten Kirchenjahr, im Festkalender der Christenheit, das wie kein anderes über diese Welt hinaus weist, auf die jenseitige, unsichtbare Welt Gottes, auf sein kommendes Reich. Wir haben zwar auch die Adventszeit, die das im Prinzip auch tun sollte, aber in der allgemeinen Frömmigkeit ist Advent längst so stark speziell auf Weihnachten und die Menschwerdung Jesu fixiert, dass diese Blickrichtung auf den wiederkommenden Herrn, auf die Ewigkeit, relativ stark zurückgetreten ist, kleiner. Und vor allem haben wir keinen großen Feiertag, der den Blick speziell auf das kommende Reich Gottes richtet. Zur Not hätten wir noch den Ewigkeitssonntag, wenn er so heißt und genannt wird, worum ich mich immer bemühe. Meist wird er Totensonntag genannt und richtet wieder den Blick der Volksfrömmigkeit mehr auf die Vergänglichkeit dieses Lebens als auf das kommende Reich Gottes. Außerdem wird der Ewigkeitssonntag in der Regel auch nicht als großer Feiertag wahrgenommen. Das Himmelfahrtsfest hat also ein ganz eigenes, starkes Gewicht, einen ganz eigenen Schwerpunkt, nämlich die strikte Unterscheidung zwischen dem Reich Jesu und dieser Welt. Und damit verbunden eine ganz konkrete Vorgabe, worauf unser Blick gerichtet und wozu unser Handeln dienen soll. Auf das kommende Reich Gottes. Darauf bereitet uns auch unsere Zeit in diesen Erdentagen vor. Dem gehen wir entgegen und an diesem Reich sollen und dürfen wir heute schon mitbauen. Nicht an der Verbesserung dieser Welt. Was nicht heißt, dass wir alle Missstände und so weiter sang- und klanglos hinnehmen müssten. Später was anderes, da kommen wir nachher noch drauf. Aber immer in der realistischen Einschätzung, wir werden nie diese Welt als Ganzes und als solches verbessern können. Haben wir keinen Auftrag, keine Verheißung. Unser Auftrag ist die Rettung von Menschen für das Reich Gottes. Leider ist Himmelfahrt heute und schon lange kein Festtag mehr, dem auch in der Christenheit viel Bedeutung beigemessen wird. Welche Bedeutung ein Fest in der aktuellen Christenheit hat, sehen wir an den Liedern, die es zu diesem Fest gibt. Und da ist mir schon seit Jahren aufgefallen, zu Weihnachten gibt es eine Unmenge auch an neuen Liedern. Eine irrsinnige Fülle an neuen Liedern zu Weihnachten. Zu Advent gibt es fast keine. Da sehen wir, wie Advent eigentlich von Weihnachten aufgesogen wurde. Und neben Weihnachten kaum noch eine eigene Bedeutung hat. Auch in frommen Kreisen. Auch bei den frommen Liedermachern. Zu Himmelfahrt kenne ich kein einziges neues Lied, speziell zu Himmelfahrt. Auch die bibeltreuen Liedermacher von heute haben Himmelfahrt anscheinend kaum mehr im Blick. Und die Geschichte der Christenheit in den letzten Jahrzehnten ist weithin, wenn man es unter diesem Aspekt betrachtet, eine Geschichte der Leugnung von Himmelfahrt. Geradezu eine Geschichte auch der evangelikalen Welt. Und Entwicklung, eine Geschichte des Versuchs, Himmelfahrt gewissermaßen rückgängig zu machen. Man will sein Reich auf dieser Welt schaffen. Man hängt sich gewissermaßen an die Füße des zum Himmel auffahrenden Herrn und schreit, hier geblieben. Wir brauchen dich hier, um auf dieser Erde das Reich Gottes als humanistische und sozialistische Gesellschaft zu bauen. Als hätte Jesus gesagt, mein Reich ist von dieser Welt. Deshalb geht hin, verbrüdert euch mit der Welt, zieht am gemeinsamen Joch mit den Ungläubigen, passt euch der Welt an, übernehmt ihren Lebensstil, kopiert ihren Musikstil, gestaltet eure Gottesdienste und sonstigen Gemeindeveranstaltungen um zu weltlichen Events, engagiert euch im Umweltschutz, rettet die Welt. Es gibt nur diese eine. Das alles sind plus minus Parolen, die können wir heute auch in der frommen evangelikalen Welt in allen Varianten hören. Jetzt schaue ich in meine Bibel und stelle fest, da steht aber was total anderes. Da steht, geht aus von ihr. Da steht, hab nichts zu schaffen mit den Werken der Finsternis. Da steht, zieht nicht am gemeinsamen Joch mit den Ungläubigen. Wie denn das? Hat der Herr eine neue Offenbarung gesandt? Gibt's von der Heiligen Schrift eine aktualisierte Ausgabe? Habe ich da irgendwas Wesentliches nicht mitbekommen? Nein, liebe Geschwister, die Bibel ist dieselbe. Aber immer weniger Christen orientieren sich noch daran. Das ist das Drama. Immer mehr bestimmen ihren Auftrag selbst. Sie wollen nicht Menschen für die Ewigkeit retten, sie wollen die Welt retten und mit der Welt gut sein. Aber dieser Versuch ist zum Scheitern verurteilt. Er widerspricht dem Auftrag Jesu. Er hat keine Verheißung. Und wer daran arbeitet, hat auch keine Vollmacht. Himmelfahrt sagt uns, eure Kraft soll nicht dem Kampf um Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung gehen. Wir werden uns noch warm anziehen müssen, liebe Geschwister, was da auf uns zukommt unter dem Stichwort Klimagerechtigkeit und alles drum und dran. Man ahnt ja schon, welches neue gigantische Unheil über die Menschheit gebracht wird. Ich erinnere auch nur an das letzte skandalöse Bundesverfassungsgerichtsurteil zu diesem Thema. Manche werden es mitbekommen haben. Irre. Dieser Kampf, selbst wenn es ein guter wäre, was es nicht ist, ist uns nicht aufgetragen. Für diesen Kampf haben wir keine Verheißung, keine Bevollmächtigung. Wenn Gemeinde Jesus sich daran engagiert, hauptsächlich muss sie zwangsläufig scheitern. Idea Spektrum zitierte schon vor vielen Jahren einen katholischen Geistlichen mit den Worten, die Kirche ist eine nützliche Größe geworden in der menschlichen Gemeinschaft. Aber die Welt kann nicht reformiert, sie kann nur erlöst werden. Fällt mir gerade ein, vielleicht habt ihr es mitbekommen, Vatikan, Franziskus hat eingeladen, jetzt Anfang Mai, über 100 Globalisten und Klimaleute und so weiter zu irgendeiner Konferenz. Da sehen wir, wie sogenannte Kirche, Stellvertreter Gottes, Papst, sogenannter, im Prinzip immer deutlicher offen, menschenverachtend, antichristliche Züge trägt. Gerade im absoluten Gegensatz zu Himmelfahrt, da geht es nicht mehr darum, Menschen zu retten, sondern das Klima. Deutlicher kann der Gegensatz, gerade zum heutigen Festtag, gar nicht sein. Dieser katholische Geistliche hat es auf den Punkt gebracht, die Welt kann nicht reformiert, sie kann nur erlöst werden. Das muss uns auch in diesen Tagen deutlich sein. Auch bei allem, was wir tun und sagen, auch um die Not unserer Mitmenschen in diesen Tagen zu verstehen, um ihnen Trost zu geben, um ihnen Kraft zu geben, um ihnen, wenn möglich, auch praktisch ein bisschen mit unter die Arme zu greifen. Es muss immer klar sein, es ist nur eine ganz winzige, zeichenhafte Hilfe im Einzelnen. Die Welt als Ganzes kann nicht reformiert, die kann nur erlöst werden. Und damit zeigt dieser Satz das Dilemma der Christenheit, man will gesellschaftlich relevant sein und büßt gerade damit seine ganze Vollmacht in der Welt ein. Denn eine Gemeinde, die sich der Welt anpasst, wird zur Welt und hat überhaupt keine Salzkraft mehr. Und bei allen diakonischen, gesellschaftlichen Leistungen der Gemeinde Jesu muss uns immer klar sein, das ist nicht unser eigentlicher Auftrag. Himmelfahrt sagt uns, der Auftrag der Christenheit ist, eine Gemeinde zu sammeln, die ihrem Herrn dahin folgt, wo er an Himmelfahrt vorausgegangen ist. Denn Jesus sagt, wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. Das ist unser Blick, der Blick nach oben. Und so ungern dies heute gehört wird, so nötig ist es, dies umso mehr zu betonen. Manchmal ist trotzdem durchaus erlaubt und sogar notwendig, in diese oder jene Richtung dessen, was in der Welt geschieht, mahnend die Stimme zu erheben. Auch Martin Luther hat immer wieder an die Obrigkeit, etwa den christlichen Adel deutscher Nation, geschrieben, die Herrschenden seiner Zeit zur Verantwortung gerufen, sie auf Defizite, Mängel hingewiesen, Missstände angemahnt. Das kann vor allem dann wichtig sein, wenn das sonst so gut wie keiner mehr tut. Und deshalb rede auch ich in diesen Tagen vermehrt in die politische und gesellschaftliche Situation hinein. Denn es fehlen in Politik, Medien und Gesellschaft und gerade auch in der Christenheit am allermeisten weithin die Kräfte, die deutlich die Stimme erheben. Und dann kann die Gemeinde Jesu gefragt sein, zum Beispiel auf das menschenverachtende, unsagbar Böse des Corona- und des Impfterrors hinzuweisen und davor zu warnen. Da gilt das Gebot von Epheser 5, 11 bis 13, das ganz unmittelbar mit Himmelfahrt zu tun hat. Absonderung von der Welt. Habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Deckt sie vielmehr auf. Denn was heimlich von ihnen getan wird, ist schändlich auch nur zu sagen. Ich will da gar nicht ins Detail gehen, wenn wir an die ganzen Corona-Lügen und Vertuschungen rund ums ganze Geschehen, den Test und die Impfung, der sogenannte und alles, wie brutal exakt spricht das Wort da hinein. Was heimlich von ihnen verlogen, manipuliert, verdeckt getan wird, ist schändlich auch nur zu sagen. Der menschliche Verstand weigert sich, deshalb begreifen es so viele gar nicht. Der menschliche Verstand weigert sich, so schändlich, so böse überhaupt zu denken. Das ist das Problem. Das alles aber wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird. Mit den unfruchtbaren, den unsagbar bösen und menschenverachtenden Werken des Corona-Terrors dürfen wir als Christen keine gemeinsame Sache machen. Wir haben sie aufzudecken. Wir haben das, was sie verschweigen, was sie heimlich tun, was sie mit Lüge zudecken, mit Betrug, mit Unterschlagung der Wahrheit und Fakten ans Licht zu bringen. Warum ist das unser Auftrag als Gemeinde Jesu? Aus Liebe zu den Menschen, aus Liebe zu unseren Glaubensgeschwistern, aus Liebe zu unseren Kindern und Enkeln. Wir können und dürfen doch nicht schweigen, wir können und dürfen doch nicht einfach mitmachen, wenn unseren Mitmenschen unsagbar Böses angetan wird. Wenn Menschen von Unrecht und Willkürherrschenden gezwungen werden, sich selbst und ihren Kindern gesundheitlichen Schaden an Leib und Seele zuzufügen. Wenn jetzt, wie ich gehört habe, wohl die Ärztekammer beschlossen hat, dass wohl die Schulen nach den Sommerferien erst wieder zum Präsenzunterricht öffnen können, wenn auch mehr oder weniger die Schüler alle diese hochgefährliche Spritze erhalten haben. Und die Not der Eltern steigt von Tag zu Tag und sie fragen sich, was kann ich eigentlich noch tun, außer vielleicht auswandern in ein Land, in dem es keine Schulpflicht gibt. Denn das ist ja dann die Impfpflicht durch die Hintertür. Wir haben dann zwar keine direkte Impfpflicht, aber wir haben eine Schulpflicht und die Kinder müssen in die Schule, können es aber nur, wenn sie geimpft sind. Irre. Und die Eltern, die die Aufgabe haben, die Verantwortung vor Gott und den Menschen, sich schützen vor ihre Kinder zu stellen, dürfen es eigentlich nicht mehr. So unsagbar böse. So unsagbar böse. Und dazu dürfen und können wir als Christen nicht schweigen. Und da können und dürfen wir nicht einfach mitmachen. Da haben wir die Pflicht, die Werke der Finsternis aufzudecken. Wobei der griechische Begriff ein Aufdecken und ans Licht bringen meint im Sinne von überführen. Gegenteilige Beweise vorbringen und den Lügner dadurch beschämen und bestrafen. Also eine sachliche Auseinandersetzung mit der Lüge, welche die Lüge anhand von Fakten als Lüge und damit als Werk der Finsternis überführt und aufdeckt. Und wer das nicht tut, liebe Geschwister, der liebt die Wahrheit nicht. Wer das nicht tut, der liebt die Menschen nicht. Wer das nicht tut, der liebt auch seine Geschwister nicht. Und wer das nicht tut, der muss sich fragen lassen, ob er seinen Herrn und Heiland liebt. Ich habe am vergangenen Sonntag ja gesagt, da hatten wir es mit dem Stichwort Hass. Jesus, der auferstandene Herr, sagt der Gemeinde in Ephesus, das hast du, dass du die Nikolaiten hast. Im Sinne von absondern, trennen, aussondern. Ich habe gesagt, wer die Schafe liebt, der lässt den Wolf nicht in den Schafspferch. Wer den Wolf umarmt und gemeinsame Sache mit dem Wolf macht, der kann seine Schafe nicht lieben. Die Liebe zu den Schafen schließt quasi den Hass in Anführungszeichen, des Aussondern, des Bösen mit ein. Und zur Liebe gehört in diesen Tagen die Aufdeckung des Corona- und Impfterrors und die konsequente Distanzierung davon. Sonst machen wir gemeinsame Sache mit den Werken der Finsternis und werden mitschuldig. Wir dürfen die Menschen und erst recht nicht unsere Glaubensgeschwister allein und im Stich lassen, die durch diesen Corona- und Impfterror an Leib und Seele zugrunde gerichtet werden. Ab dieser Tage nochmal mit einem Arzt telefoniert, der die Sache sehr genau durchschaut. Und er sagt, er selber, seine persönliche Einschätzung, rechnet damit, dass wir in 6 bis 8 Monaten verheerende Folgen erleben werden. So lange wird es brauchen, bis durch die Impfung das Spike-Protein im Körper sich entsprechend angereichert hat, entsprechende Last quasi erreicht hat. Denn ich habe es am letzten Sonntag in den Abkündigungen gesagt, wiederhole es hier nochmal, das ist ja der Wahnsinn. Und da sehen wir dieses ultimativ Böse. Eine ganz offizielle Studie von San Diego in offizieller medizinischer Fachzeitschrift veröffentlicht, NTV, Frankfurter Rundschau, zitiert, ohne dass die Leute Cedermortio schreien, haben festgestellt, haben eine Virenhülle geschaffen, ohne Virus, nur mit dem Spike-Protein. Und haben festgestellt, genau das ruft die Corona-Erkrankung hervor. Genau das ruft die ganzen gefährlichen Symptome hervor. Das Spike-Protein für sich allein. Soweit so klar und soweit wird es auch gesagt. Aber was da damit doch offenkundig auf der Hand liegt, sagt man nicht mehr. Durch die sogenannte Corona-Spritze wird da der Körper nun animiert, genau dieses lebensgefährliche Spike-Protein selber herzustellen, billionenfach im Laufe der Zeit. Und die Geimpften werden im Zweifel zu wandelnden Spike-Protein schleudern und bomben. Man geht mittlerweile davon aus, dass möglicherweise durch Husten, durch Schweiß und durch andere Dinge das möglicherweise auch übertragen werden kann. Da liegen gesicherte Fakten wohl noch nicht vor, aber es gibt Indizien. Und er sagt weiter, wenn dann die Geimpften nicht nur eine entsprechende Last an eigenen Spike-Protein haben, sondern dann ihr Immunsystem mit, was im Herbst dann wieder zu erwarten ist, mit anderen Erregern in Kontakt kommt, dann haben wir Autoimmunerkrankungen seines Erachtens, zytotoxische Schocks und so weiter in Massen mit katastrophalen Folgen. Und als ich nochmal darüber nachgedacht habe, habe ich auch gedacht, da fällt ein ganz besonderes Licht auf die angebliche Problematik mit der Impfstoffbeschaffung. Ich sage immer wieder, die Deutschen sind ja so blöd im Organisieren nicht. Die Deutschen haben viele Schwächen. Also im Begreifen von Zusammenhängen, vom Durchschauen. Napoleon hat schon gesagt, keine Lüge kann grob genug gesponnen sein. Der Deutsche glaubt es in jedem Fall. Also es gibt über den Deutschen viel Schlechtes zu sagen. Aber wenn er ein paar positive Eigenschaften hat, organisieren kann er. Und ich sage immer, wenn es in dieser Welt, wenn es in Deutschland von den Behörden und Verantwortlichen Chaos gibt, dann liegt es nicht am fehlenden Talent, dann liegt es am bösen Willen, meine persönliche Einschätzung. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum, wenn man doch eigentlich impfen will, warum hat man diese Schwierigkeiten, das auch hinzukriegen? Da fällt jetzt meines Erachtens ein Licht drauf. Ganz persönlich meine Einschätzung. Man hat am Anfang über einen längeren Zeitraum ganz bewusst gar nicht so viele geimpft, damit die negativen Folgen noch nicht so drastisch hervortreten. Um dann in einem möglichst kurzen, geballten Zeitraum, jetzt quasi von April, Mai an, bis Ende Sommer, Herbst, bevor dann die katastrophalen Folgen nicht mehr vertuscht werden können, möglichst die Massen, die 7 Milliarden, von denen Bill Gates hämisch grinsend gesprochen hat, durchgeimpft zu haben, damit es für möglichst wenige ein Entrinnen gibt. Meine ganz persönliche Einschätzung. Wir können uns viel an Aus- und Einreden zurechtlegen, um angesichts dieses unsagbar Bösen nicht aufstehen und nicht hinstehen zu müssen. Uns einzureden, wir könnten vielleicht sogar bis zu einem gewissen Maß an diesem Bösen mitmachen. Das kann man sich auch erfolgreich einreden, denn die Erkenntnistheorie weiß, dass der Mensch nur das erkennen kann, wozu er bereit ist. Wenn ich aber nicht bereit bin, die logischen Konsequenzen aus einer bestimmten Wahrheit zu ziehen, dann weigert sich mein Verstand, diese Wahrheit wahrzunehmen. Ich erkenne sie nicht. Ich bin innerlich blockiert. Es kann klappen, aber das ist nicht der Weg des Lichts. Das ist nicht der Weg der Wahrheit. Das ist der Weg des frommen Selbstbetrugs. Vor Jahren hatte ich ein Telefonat mit einem von mir hochgeschätzten Bruder. Er war Alttestamentler am FEG-Seminar in Eversbach, ein überaus kluger und auch erfreulich bibeltreuer Mann von herzlicher Brüderlichkeit. Unser Telefonat hatte ein ganz anderes Thema, aber es war ihm damals eine ganz große Wichtigkeit, war 6 Jahre her, dass er sagte, das ist die große Not der Gemeinde in unseren Tagen, sie passt sich der Welt an. Und dann zitierte er Hesekiel 22, Vers 26 aus dem Abschnitt, den wir als Lesung gehört haben, zwischen heilig und nicht heilig unterscheiden sie nicht mehr, den Unterschied zwischen unrein und rein lassen sie nicht erkennen. Wer sich heute von den bösen Werken des Corona- und Impfterrors nicht in aller Klarheit trennt, macht sich selbst mit unrein. Ich sage das auch ganz deutlich im Blick auf sogenannte Geschwister im Herrn. Man kann sich nur ganz begrenzt mit Nichtwissen herausreden. Denn dazu liegen die Fakten für den, der bereit ist zu sehen, längst viel zu klar auf dem Tisch. Wer diese Fakten nicht sieht, der tut es nicht aus mangelnder Klarheit der Fakten, der tut es aus innerer Unwilligkeit, sei diese Unwilligkeit bewusst oder unbewusst. Auch die Fakten bezüglich der Impfung liegen ja längst unübersehbar auf dem Tisch. Ich nenne nur Stichworte bei uns Altenheime, wo teilweise bis zu einem Drittel der Geimpften innerhalb weniger Wochen nach der Impfung verstorben sind. Und ich fordere eigentlich seit Beginn der Impfung, analog zur Zählung der Corona-Toten, es müsste jeder, der innerhalb von mindestens 28 Tagen nach einer Impfung stirbt, als Impftoter gezählt werden. Völlig egal, ob er aus dem 30. Stock gefallen ist, vom LKW überfahren oder sonst irgendwie zu Tode kam, analog, so wird er bei der Zählung der Impftoten, meint der Corona-Toten meines Wissens auch verfahren. Wer Corona-positiv getestet wurde, innerhalb von 28 Tagen, egal woran stirbt, wird als Corona-Toter gezählt. Wenn ich vergleichbare Werte haben will, muss ich vergleichbar zählen. Ich kann nicht 2 vollkommen verschiedene Zählweisen ansetzen und die Ergebnisse der Zahlen dann miteinander in Vergleich setzen wollen. Also, es müssen alle Geimpften, die innerhalb von 28 Tagen sterben, als Impftote gezählt werden. Nur dann haben wir vergleichbare Zahlen. Indien, weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Indien ging die Zahl der Corona-Fälle so zurück. Im Februar hat die ganze Welt aufs Corona-Wunderland Indien geschaut. Indien hat die Pandemie besiegt, wahrscheinlich weil sie massenhaft Ivermectin ausgegeben haben, einer der vielen hochwirksamen Stoffe wohl gegen Corona. Und dann kam ab April die Spritze. Und seither vergeht kaum eine Nachrichtensendung seit Wochen ohne neue Horrormeldungen aus Indien. Und den Zusammenhang sieht keiner, will keiner sehen. Der liegt doch auf der Hand. Gibraltar, Seychellen, informiert euch selber im Internet unter diesen Stichworten. Irre! Die schon erwähnten Erkenntnisse über die Gefährlichkeit des Spike-Proteins und so weiter und so fort. Die Fakten liegen auf dem Tisch. Und kein Mensch, der es auch nur ansatzweise ehrlich meint, kommt an diesen Fakten vorbei. Dann noch ein Satz. Ich habe diese Tage gelesen, es gab ein Krankenhaus, ich meine, es war in Münster, kann auch woanders gewesen sein. Das hat schon ganz früh im letzten Frühjahr, nicht nach dem offiziellen Behandlungsprotokoll behandelt, sondern ganz selten nur Menschen an Beatmungsgeräte angeschlossen, sondern auf andere Weise. Und die hatten ganz wenig Sterbefälle. Und der Herr Laschet und der Herr Spahn, so war zu lesen, haben schon im letzten Sommer diese Klinik besucht und die eindeutigen Erfolge. Und mindestens zwei weitere Kliniken haben es meines Wissens übernommen mit den gleichen Erfolgen, die offensichtlich reproduzierbar sind. Aber hat man deshalb die Behandlungsprotokolle geändert? Wenn man weiß, wie es geht, besser, und man macht auf dem schlechten Weg, der viele Tode fordert, Langzeitschäden und so weiter, weiter, wovon soll ich denn da ausgehen? Soll ich da Gutwilligkeit unterstellen? Die Fakten liegen auf dem Tisch. Und dabei dürfte die Impfung, selbst wenn sie nützlich und nicht schädlich wäre, wäre sie immer noch unnötig wie ein Kropf. Denn es gibt erwiesenermaßen Wirkstoffe, und damit kommen wir zu was ganz Positivem und Erfreulichem, die hervorragend nachgewiesen meines Wissens auch gegen Covid-19 helfen. Die hervorragende Wirkung etwa von Cistus kriegt man als Cistus 052, als Halspastillen und so weiter. Völlig problemlos im Internet. Die hervorragende Wirkung von Cistus gegen Viren und Bakterien wurde schon 2005 nachgewiesen. Und man höre und staune, 2011 gab es eine gemeinsame Studie der Universität Münster, Friedrich-Löffler-Institut Tübingen und Charité in Berlin, von der kommt ja der Drosten. Sein eigenes Haus, 2011 an einer Studie mitbeteiligt, die herausgefunden und belegt hat, dass dieses Cistus 52 ein effizientes antivirales Potenzial hat und gegen Adeno, Rhino und Coronaviren wirksam ist. Aber anscheinend hat der Herr Drosten davon nichts mitgekriegt und setzt nur auf die Spritze. Und sagt neulich, glaube ich, wenn ich es richtig mitgekriegt habe, jeder, der nicht geimpft wird, wird unweigerlich infiziert. Terror. Deshalb rede ich von Terror. Das ist Terror. Und darüber hinaus ist längst bekannt, dass Nasenspray aus Rotalgen, das Asthma-Cortison Budenosid, verschiedene Mundstühlungen, weitere Nasensprays, Produkte der Pflanze Artemisia annua, einfache und im Grunde überall problemlos erhältliche Mittel gegen Covid-19 sind. Und wie gesagt, Indien hat mit Ivermectin, wenn ich es richtig in Erinnerung habe und gelesen habe, gewaltige Erfolge erzielt. Aber das will man ja nicht. Bill Gates hat ja ausdrücklich gesagt, mit dem berüchtigten hämischen Grinsen im Gesicht, er will keine Corona-Genesenen. Er will 7 Milliarden impfen. Impfterror. Man will nicht, dass die Leute sich nicht anstecken. Schon würde man ihnen das Immunsystem stärken. Schon würde man ihnen sagen, schüttelt möglichst vielen gesunden Leuten die Hände. Umarmt möglichst viele gesunde Leute auf der Straße. Tragt um Gottes Willen keine Maske. Und desinfiziert euch nicht ständig die Hände. Ihr braucht ein gesundes, starkes Immunsystem. Das würde man sagen, wenn man die Leute vor Ansteckung schützen wollte. Und man würde natürlich auch sagen, was ich auch ständig sage, Kranke bleibt bitte zu Hause. Diejenigen, die wirklich infiziert sind, kurieren sich zu Hause aus, ohne andere anzustecken. Das ist wirklich wichtig. Aber das will man nicht. Man will impfen. Warum wohl? Die Fakten liegen eindeutig auf dem Tisch. Wenn auch sogenannte Christen diese Fakten versuchen wegzureden, die Folgen kleinzureden, die Teilhabe am Corona im Impfterror sogar möglicherweise zur christlichen Pflicht der Nächstenliebe zu erheben, dann ist das die klare Folge der Anpassung an die Welt. In der Regel wohl auch aus Feigheit und Bequemlichkeit. Und auch der anscheinend so fromme Rückzug aus dieser Problematik kann ganz unfromme Anpassung an die Welt sein. Denn indem ich dann sage, okay, geht uns als Christen ja quasi nichts an, die Politiker machen das schon alles recht und wir haben nichts anderes zu tun, als für unsere Politiker zu beten, da macht man sich sehr einfach und bequem. Man stiehlt sich aus der Verantwortung und passt sich letztlich an, damit man ein ruhiges, faules und bequemes Leben führen kann. Und so kann die angepasste Gemeinde das Böse nicht mehr klar benennen, denn sonst wird es unbequem. Und deshalb fährt Gott in Hesekiel 22, 30 fort mit der erschütternden Feststellung: Und ich suchte einen Mann unter ihnen, der die Mauer zumauern und vor mir für das Land in den Riss treten könnte, damit ich es nicht verhören müsste. Irgendwann kommt Gott um der Gottlosigkeit und der Bosheit der Menschen willen gar nicht mehr drumherum zu verheeren. Aber ich fand keinen, weil unter den ganzen leitenden Personen in Kirche und Gemeinde kaum noch einer ist, der eintritt, um diesen Riss zu schließen, gehen Kirche und Gemeinde dem endzeitlichen Gericht Gottes entgegen. Und wir sind ja gefühlt schon mittendrin. Nochmal, wir können als Christen auch punkto Corona und Impfterror nicht die ganze Welt retten. Aber wir können die Wahrheit sagen. Wir können Lüge und Betrug aufdecken. Wir können uns soweit irgend möglich weigern, an diesen Werken der Finsternis selbst mitzumachen. Und das müssen wir auch. Individuell, sage ich immer wieder, ist ganz schwierig. Da kann man keine pauschalen Ratschläge geben. Da hat jeder seine ganz individuelle, familiäre, berufliche, existenzielle und sonstige Situation, Abhängigkeiten. Da muss jeder in der Verantwortung vor Gott für sich seinen Weg finden. Man kann nur grundsätzliche Dinge sagen und uns gegenseitig zur Seite stehen. Dazu haben wir den Auftrag, das müssen wir auch. Um nicht selbst mitschuldig zu werden an diesen unsagbar bösen und menschenverachtenden Werken der Finsternis. Wir haben allerdings weder den Auftrag noch die Verheißung, die ganze Welt vor dem Corona- und Impfterror zu retten. Manchmal können wir nicht mal unsere eigenen Familienangehörigen davor retten. Wir können nur warnen, wer sich nicht warnen lässt, ist am Ende selber schuld, so hart es ist. Wir müssen sehen, richtig gewichten, das ist auch unser Auftrag, diese Warnung, aber es ist nicht unser zentraler Auftrag. Es gehört meines Erachtens in diesen Tagen absolut unverzichtbar dazu, solange wir noch können, denn noch können wir, noch werden wir nicht unmittelbar eingesperrt oder umgebracht. Ich gehe davon aus, es wird die Zeit kommen, da können wir nicht mehr. Solange wir können, müssen wir die Zeit nutzen. Aber es ist nicht alles und es darf auch nicht das Wesentliche werden. Als wesentlichen Auftrag hat uns Jesus geboten, geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Wir können die Welt nicht retten, wir können noch nicht einmal die Gemeinde Jesu retten. Aber wir können darum ringen und beten, dass wir in unserer Gemeinde im Auftrag treu bleiben, dass wir in der Marschrichtung von Himmelfahrt bleiben und dann leben wir in der Verheißung von Himmelfahrt. Und damit noch zwei kurze Punkte. Zweitens die Verheißung von Himmelfahrt. Die Verheißung von Himmelfahrt fängt im Grunde schon an mit der Wahl des Ortes. Jesus führt seinen Jünger hinaus in die Nähe von Bethanien. Bethanien heißt auf Deutsch Haus der Armen oder Haus des Elends. Und ich dachte bei der Vorbereitung, wie spricht das auch in unsere Zeit? Durch die Unrechtherrschenden und Willkürherrschenden erleben wir in diesen Tagen, wie die Welt, wie unser einst so reiches Land Deutschland in ein Haus der Armen und in ein Haus des Elends verwandelt werden wird. Ich befürchte, wir werden es vielleicht schon in Monaten, spätestens in ein, zwei, drei Jahren zunehmend und dramatisch erleben. Aber genau deshalb ist ja die Bibel so aktuell. Wir dürfen es ganz direkt vor uns nehmen. Es geht ums Haus der Armen, ums Haus des Elends. Auch da lässt uns der Herr nicht allein. Auch da lässt uns der Herr nicht ohne seinen Segen. Der Talmud sagte von Bethanien, hier seien die Datteln nie zur vollen Reife gelangt. Es war ein Ort, an dem es die Leute schwer hatten. Und weiter erzählen die jüdischen Schriften, dass in Bethanien ein großer Wasserbehälter war. Dort mussten die Leute sich reinigen, die durch Krankheit unrein geworden und unterwegs zum Tempel waren. Und so war in Bethanien auch aus diesem Grund immer eine Ansammlung von Elenden und Unreinen. Und ausgerechnet vom Haus der Elenden und Unreinen tritt der Herr seine Rückkehr in die himmlische Welt an. Ausgerechnet von hier geschieht seine Thronbesteigung. Da fängt der Segen Gottes an, wo unsere Not und unser Elend handgreiflich sind. Ein ganz großer Trost für all die, die heute in diesem Corona-Terror in Not und Elend geraten sind oder noch geraten werden. Da fängt der Segen Gottes an, genau da. Was für ein Bild des Segens ist Himmelfahrt, wenn wir es uns mal ganz plastisch anschauen. Der ganze kleine Abschnitt ist im Wesentlichen eine Szene des Segens. Jesus führt sie hinaus in die Nähe von Bethanien und erhob seine Hände auf und segnete sie. Das ist das Bild, das jetzt alles Weitere bestimmt. Und wir lesen weiter, und es geschah, während er sie segnete, schied er von ihnen und wurde hinaufgetragen in den Himmel, während er sie segnete. Wörtlich eigentlich im Segnen. Das heißt, er hat nicht kurz gesegnet, hat sich rumgedreht und ist in den Himmel aufgefahren, wäre ja auch schon was gewesen. So war es aber nicht. Sondern im Segnen, als Segnender, als fortwährend Segnender, wird er in den Himmel hinaufgehoben. Und immer noch segnend entschwindet er schließlich in den Wolken des Himmels ihren Blicken. Mir fiel auf, viele Himmelfahrtsbilder dürften deshalb an einem ganz entscheidenden Punkt ganz falsch sein. Denn viele Himmelfahrtsbilder zeigen Jesus mit dem Blick nach oben. Wäre auch verständlich. Wir neigen ja dazu, menschlich dahin zu gucken, wo es hingeht. Ja? Ist zum Beispiel im Straßenverkehr auch nicht verkehrt. Aber bei der Himmelfahrt Jesu, beim Segnen, richtet doch der Blick des Segnenden seinen Blick selbstverständlich auf die, die er segnet. Der Segner nicht seinen Jürgen guckt daneben nach oben, der guckt auf sie. Und es ist ja auch Zeichen des Segens, dass uns der Segnende sein Angesicht gnädig zuwendet. So, also wird Jesus in den Himmel aufgehoben, dass er seine Jünger fortwährend segnet. Und so dürfen auch wir heute in aller Not, in allem zunehmenden Terror, in allen drohenden Gefahren stehen, gehen und leben unter den segnenden Händen des Herrn, der uns sein Angesicht zuwendet. Und wer noch vom Gottesdienst sonst nichts mitnimmt, liebe Geschwister, dann nimmt dieses Bild mit nach Hause. Dieses Bild vom Herrn, das seine Gemeinde, seine Jünger segnet und gnädig, erbarmungsvoll, schützend ansieht und im Blick hat. Das heißt das ja auch, wenn Gott uns sein Angesicht zuwendet, er sieht uns und er sieht unsere Not. Er sieht unser Elend, er sieht, wo wir seine Hilfe brauchen, wo wir seinen Schutz benötigen. Wir stehen, gehen und leben unter den segnenden Händen unseres Herrn. Und so begleitet er uns auch in diesen Tagen. So ist er bei uns, stärkt uns, hilft uns, bringt uns ans Ziel der Ewigkeit. Das bewahrt uns nicht ausnahmslos vor Not. Das muss man gerade in diesen Tagen um der Wahrhaftigkeit und der Vollständigkeit willen auch sagen. Not, Verfolgung, Gefahr, auch Lebensgefahr, gehören von Anfang an zur Jesus-Nachfolge mit dazu. Jesus hat gesagt, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Das ist alles andere als ein Ostersonntag-Nachmittagsspaziergang. Wer ein bequemes und angepasstes Leben führen will, der trete bitte nicht in die Jesus-Nachfolge, der bleibe lieber bei Muttern hinterm warmen Ofen sitzen. Jesus-Nachfolge heißt, im Gefecht zu stehen. Da bläst einem nicht nur der Wind ins Gesicht, da fliegen einem, bildlich gesprochen, auch mal die Kugeln um die Ohren. Da kann es brandgefährlich, da kann es lebensgefährlich werden. Und viele haben ihr Leben in diesem Kampf gelassen. Aber Jesus ist dabei. Er ist über uns, er ist um uns und er bringt uns zum Ziel. Das ist der Punkt. Mit aller Sorgfalt achtet er darauf, dass unser Leben nicht einen Tag, nicht eine Stunde ohne seinen Schutz ist. Und wisst ihr, liebe Geschwister, deshalb dürfen wir auch ganz getrost sein. Ich sage immer wieder, ich weiß wohl um die Gefahren, in denen auch ich stehe, wenn ich so frei rede. Aber ich sage, die Logik ist ganz einfach. Solange der Herr mich noch auf dieser Welt gebrauchen will, bleibt ihm gar nichts anderes übrig, als auf mich aufzupassen. Und wenn er mich dann eines Tages nicht mehr gebraucht und zu sich in den Himmel zieht, holt, ist auch recht. Ja? Also dürfen wir ganz getrost und mutig sein und sagen, solange der Herr mit uns auf dieser Erde was vorhat, wird er da sein, er wird uns zur Seite stehen. Schlecht wär's, wenn wir da sind Und der Herr passt auf uns auf. Und wir tun aber gar nicht, was er uns geboten und geheißen hat. Das wäre schlecht. Mit aller Sorgfalt achtet er darauf, dass unser Leben nicht einen Tag, nicht eine Stunde ohne seinen Schutz ist. Wie es im Psalm 139 gesagt ist, wäre auch ein wunderschönes Wort zur Schriftlesung gewesen. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Eigentlich auch eine Veranschaulichung von Lukas vom Predigtext. Segen. Nichts anderes als eine Umschreibung von Segen. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Wo soll ich hingehen vor deinem Geist und wo soll ich hinfliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, siehe, so bist du da. Bettete ich mir in die Hölle, so bist du auch da. Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde mich doch deine Hand da selbst führen und deine Rechte mich halten. Für Kinder Gottes, liebe Geschwister, gibt es vor dem Segen Gottes eigentlich gar kein Entkommen. Das ist ja das Bild, das der Psalmist an dieser Stelle letztlich verwendet. Wo soll ich hinfliehen vor deinem Angesicht? Selbst wenn ein Kind Gottes, wir sehen es aber im Jona, der wollte weg, aber vor Gott gibt es kein Entkommen. Ja? Auch die Kinder Gottes können seiner Güte gar nicht entkommen. Also das ist auch das, was Jesus Matthäus 6 sagt. Trachtet am ersten nach dem Reich Gottes seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen, in wörtlich übersetzt verfolgen. Wir werden von der Güte Gottes verfolgt. Wir müssen nicht nach diesen Dingen suchen und ringen. Sie verfolgen uns. Wir können gar nicht schnell genug laufen, um ihnen zu entkommen. Das ist der Segen Gottes. Wir brauchen nur in ihm bleiben, das ist das Einzige. Segen heißt, Gott selbst legt dir seine Hand auf. Gott selbst umschließt dein Leben mit seiner schützenden Macht. Das sind ja nicht nur Zeichen oder Worte, es ist die Macht Gottes, die uns umgibt. Während der Hitlerzeit wurde ein schwäbischer Bauer vor die geheime Staatspolizei zitiert und man fragte ihn nach seiner politischen Überzeugung und er erklärte munter, ich bin Monarchist. Ich glaube an die Alleinherrschaft des Herrn Jesus Christus. Er ist König über alles. Das ist wichtig, liebe Geschwister. Als Geschwister sind, als Christen sind wir überzeugte Monarchisten. Wir wissen, es herrscht nur einer. Und dieser eine ist bei uns. Seit Himmelfahrt gibt es keinen Ort mehr auf dieser Welt, an dem Jesus nicht bei uns wäre. Das zu wissen gibt uns Trost und Hoffnung, wenn wir uns allein fühlen, wenn wir niemand sehen, mit dem wir reden könnten, wenn wir niemand haben, dem wir unsere Nöte anvertrauen können. Viele sind in diesen Tagen unsäglich einsam geworden, mit Gewalt zum Teil einsam gemacht. Aber dann darf auch der menschlich gesprochene Einsame wissen, Jesus ist da, er ist bei mir. Ihm kann ich alles sagen. Er hört mich. Das gilt in diesen Tagen ganz besonders für die, denen durch den Corona-Terror ihre Existenz bedroht wird, schon geraubt oder zerstört wurde. Und die Zahl dieser wächst wohl täglich. Die Rückmeldungen zeigen es. Die existenzielle Not in Deutschland dürfte für viele Menschen längst erschreckend geworden sein und wir stehen erst am Anfang. Aber gerade auch diesen Menschen darf man sagen, dürfen wir sagen, ihr dürft zu Jesus als eurem Heiland kommen. Ihr dürft seine schützende Gegenwart suchen und für euch und eure Familien in Anspruch nehmen. Es ist noch Zeit der Gnade, kehrt um. Die Bibel beschreibt diese beschützende Gegenwart Gottes ja auch mit dem Bild der Glucke, die ihre Küken unter ihre Flügel versammelt. Was für ein Bild ist das, wenn eine Glucke mit ihren Küken unterwegs ist? Rund um sie her wimmelt's und wuselt's von kleinen Federbällchen, 15, 20 Stück können das manchmal sein. Aber dann, wenn irgendwo eine Gefahr auftaucht, zum Beispiel am Himmel der Schatten eines Greifvogels, dann gibt die Glucke einen kurzen Warnlaut, breitet ihre Flügel aus Und von allen Seiten kommen sie dann angewetzt, die Küken, und in einem Nu sind sie alle verschwunden, unter den schützenden Flügeln der Glucke. So schnell, dass man es mit bloßen Augen kaum verfolgen kann. Und für jedes findet sich ein Plätzchen. Wunderschönes Bild. So dürfen auch wir bei Gott sicher sein. Jesus sagt ja, wie oft habe ich dich versammeln wollen unter meine Flügel wie eine Henne ihre Küchlein. Und was für mächtige Hände sind das? Manche Glucke hat schon ihr Leben gelassen im Bemühen, ihre Küken zu schützen, weil einfach der Angreifer zu stark war. Aber es gibt nichts, was stärker ist als die schützenden Hände unseres Herrn. Jesus sagt, niemand kann euch aus diesen Händen reißen. Das sind Hände, die halten fest. Da mögen andere noch so kräftig ziehen und zerren. Himmelfahrt will uns Mut machen. Wir müssen uns nicht feige und bequem dieser Welt anpassen. Wir müssen nicht mitschuldig werden an den Werken der Finsternis. Wir dürfen mutig, zuversichtlich, tatkräftig sein und uns ganz diesem Schutz und Segen Gottes anvertrauen. Denn Himmelfahrt sagt uns ein Leben zu unter dem Segen Jesu. Amen. Wir erheben uns zum Gebet. Lieber himmlischer Gott und Vater, ja, du sagst uns an diesem wunderbaren Festtag beides. Du bist in den Himmel hochgefahren, sitzend zu Rechten des Vaters und regierst von dort den gesamten Kosmos, die gesamte Schöpfung, das gesamte All-Universum. Du bist der eine Herr, der regiert und herrscht und alles in seiner Hand hat. Und du richtest uns vor allem den Blick auf dieses eine Ziel, auf die Ewigkeit, auf das Reich Gottes. Und das willst du mit uns auch all den Menschen tun, die heute drohen, in Not und Angst und Elend unterzugehen, und es sind viele, die anfangen, ums tägliche Überleben zu kämpfen, denen die Existenz zerschlagen wurde oder die drohenden Augen sehen, dass dieses Jahr vielleicht nicht vorübergeht, ohne dass ihnen die Existenz geraubt wurde. Und viele, die sich vielleicht heute noch einreden, es wird schon wieder, werden vermutlich erkennen müssen, dass es so einfach nicht wieder wird. Und dann bist du da, Herr. Und wir wollen dich bitten, dass diese Menschen doch mit ihrer Not nicht alleine und nicht bei sich bleiben, sondern dass sie auf dich sehen, auch diejenigen, die dich heute noch nicht kennen. Aber du willst ihnen gerade auch in dieser Not begegnen, dass sie dich sehen, deine segnenden Hände, deine liebevollen Augen, deine ausgestreckte Rechte, die du ausstreckst, um zu helfen, um zu retten, um durchzutragen, auch in der Not. Und noch viel mehr uns, Herr, die wir schon zu dir gehören, dass wir uns auch von dem Bösen in diesen Tagen nicht in Angst und Panik versetzen lassen, dass wir uns nicht feige und bequem zurückziehen, dass wir uns die Dinge nicht schönreden und dass wir uns selber nicht herausreden, sondern dass wir keine gemeinsame Sache mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis machen. Auch darin von Himmelfahrt her leben, dass wir das ganz andere, das Licht und die Wahrheit in diese Welt voller Finsternis, Bosheit und Lüge tragen. Und uns nicht in die fromme Nische zurückziehen, abtauchen, untertauchen, sondern auftauchen und auftreten, um den Menschen in diesen Tagen durch unser Dasein, durch unser Wort, durch unsere Fürbitte Hilfe zu sein, Trost. Und das können wir nur in der Gemeinschaft mit dir und im Vertrauen auf dich. Und darin erhalte uns auch hier als Gemeinde in der geschwisterlichen Gemeinschaft. Zeig uns und andernorts den Menschen und den Geschwistern in Besonderem, wie sie zusammenstehen können in dieser Not, sich gegenseitig tragen, stützen, stärken und vor allem im gemeinsamen Aufsehen auf dich, den segnenden und uns liebevoll anblickenden Herrn, der uns im Auge hat. Dir sei Lob und Dank dafür. Amen. Wir beten gemeinsam mit den Worten, die uns unser Herr Jesus Christus selbst gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun geht hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.